Ja, sehr nahe. Das ist für mich ein Satz, der hat mich immer sehr berührt und der höre ich. Also wir haben den Film so viel mal schon geschaut und immer wieder das gehört, Familie ist für immer. Und ich habe jetzt nochmals überlegt, wir kennen jetzt Helmut und Uli schon 30 Jahre. 87 haben wir euch kennengelernt. Dank, das tönt jetzt so, einem Nierenleiden, glaube ich, von Helmut, gell? Ein Nierenleiden von Helmut. Nierensteine hattest du, genau. Dann hat uns Gott so geführt, dass wir irgendwie nachts zu Helmut an die Türe gingen. Genau, um einen Gruß und etwas ihm zu übergeben. Und seither ist die Verbindung mit Unterbrüchen geblieben. Und dann war es wirklich so, dass wir euch in unserer Gemeinde ein Opfer gesammelt haben für eure Vorhänge nämlich. Für eure Vorhänge. Haben wir aber sehr gern getan. Und dann hatten wir eine lange Pause und haben Helmut und Uli nie mehr gesehen, nichts gehört. Und wir beide, also ihr und wir, hatten noch keine Offenbarung bezüglich dem Volk Israel. Und dann, 10 Jahre später, haben wir von jemandem gehört, wir haben eine super Botschaft bekommen, wir haben etwas sehr Gutes gehört. Den Mann müsste man hören. Und wer war das? Helmut Iwan. Und dann haben wir gesagt, ja, diesen Namen kennen wir. Ja, das wäre gut. Und dann hatten wir eine Konferenz mit euch, mit dir, Helmut. So im 88, gell? Das war ganz speziell. Wir waren in dieser Zeit noch keine Gemeinde, so. Aber so einfach, wir wussten, wir hatten den Auftrag, in unserer Region diese Botschaft zu verkündigen. Und der Satz hat Helmut in meinem Herz und in vielen Herzen geprägt. Israel ist das Fenster zur Herrlichkeit Gottes. Und es war wirklich gewaltig. In dieser Zeit hatten wir noch keine CDs und noch nicht Internet online. Und wir hatten hunderte von Kassetten, mussten wir in einem Büro kopieren und diese weitergeben. Die waren so begehrt wie frische Brote. Das war ganz speziell. Ja, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich von dem weitergeben soll, was ich von euch bekommen habe, sondern eher, was wir mit euch erlebt haben, also was wir bei euch sehen. Aber das Spezielle war noch, was ich von Uli mitgenommen habe. 3 Worte, die ich immer wieder brauche, immer wieder sage ich, die habe ich von Uli mitgenommen. Gib nicht auf, never give up. Das sind meine Worte, die hat sie mir. Ich weiß immer, habe genau die Daten in meinem Herzen. Die hat sie mir mitgegeben in einer ganz schwierigen Situation meiner Ehe. Gib nicht auf. Und das hat mich sehr geprägt. Gib nicht auf. Und ich habe das schon immer, schon lange das Wort so geliebt. Und wenn ich noch so etwas bekomme, dann weiß ich einfach, ja, Jesus ist größer und sein Wort hilft mir. Das hat mich sehr geprägt von Uli. Und das andere, das zweite, das auch hierher gehört, ist, warum wir miteinander hier sind, Peter und ich, und miteinander so dienen, ist, dass Helmut und Uli in das uns hineingesät haben, Mann und Frau zusammen. Das war eben bei dieser Konferenz, sind wir Uli und Helmut begegnet und sie waren so unten vor der Treppe und so beide Hand in Hand standen sie vor mir bei der ersten Begegnung. Und das war so ein Bild, eine große Offenbarung meines Herzens, Mann und Frau zusammen, wie ein auf einem Fels Jesus, aber wie ein, ich weiß nicht wie, aber einfach unzertrennbar. Wir gehen zusammen durch dick und dünn. Und von dieser Zeit dann, das war eben 1987, 88, waren wir auf diesem Weg, Peter und ich zusammen, und haben das für uns selber in Anspruch genommen und wirklich immer wieder dafür gekämpft. Wir wollen zusammen, und von Gott her ist es gedacht, miteinander zusammenzugehen in der Ehe, in der Familie, im Dienst. Und da sind wir euch so, so dankbar. Also wir haben uns in vielem sehr geprägt. Auch übrigens in Sachen Familie. Darum, Familie ist für immer. Wir haben durch euch, Familie Iwan, erlebt und erfahren dürfen und mit euch teilen dürfen, was Familie bedeutet. Wir beide haben nicht den Hintergrund von einer Familie, die so lebt, die Beziehung lebt. Wir haben immer wieder in Familie erlebt bei Freunden, die mit Jesus unterwegs waren. Aber was wir mit euch erlebt haben, auch mit euch hier sein durften, in den Ferien, unterwegs, wir haben vieles erlebt. Das war für mich immer wieder sehr, ein Stück Heilung hat mir das immer wieder bedeutet. Und darum ist es besonders schön, heute hier zu sein, nach 7 Jahren. Wir waren das letzte Mal da beim Jubiläum. Und jetzt wussten wir, es ist Zeit, diese Freundschaft wieder mal so nicht nur über Telefon, sondern hier zu pflegen. Also Helmut war letztes Jahr bei uns in der Gemeinde und wir freuen uns schon jetzt aufs nächste Mal. Jetzt möchte ich euch aber ein Wort noch weitergeben. Und das ist das Wort, das wir am Freitagabend waren wir im Prayer-Raum und da hat, ich weiß nicht, wer es war, aber uns begrüßt oder als wir kamen, jemand mit diesem Wort begrüßt, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Dieses Wort hat mich schon lange begleitet und ich wusste immer, in diesem Wort steckt ein Geheimnis. Dieses Wort birgt etwas, das ich entdecken muss und entdecken darf. Es birgt das, dass Menschen, die Jesus lieben, dass das sichtbar wird. Und das möchte ich euch zusprechen. Wenn ich hierher komme, dann staune ich und sehe, dieses Wort geht bei euch in Erfüllung. Ihr liebt Jesus, ihr liebt den Jesus der Juden. Und er segnet euch. Seine Antwort, er segnet euch. Als wir letztes Mal da waren, oder beim ersten Mal, das waren die Räume da, beim nächsten Mal waren, ich weiß nicht, was sich alles verändert hat, aber was ich weiß noch jetzt, ist eure Schule da, euer Prayer-Raum ist da, euer Café, eure Oase heißt sie, Ache. In der Stadt haben wir gestern gesehen, ihr habt die Stadt geprägt mit der jüdischen Vergangenheit. Ihr habt das aufgearbeitet, die Steine haben wir gesehen, die ihr jeweils reinigt. Also überall hat es Spuren von eurer Gemeinde, von eurem Dienst, von dem, was ihr tut für Jesus. Und das berührt mich sehr. Und ja, ich kann einfach sagen, dieses Wort, das möchte ich euch zusprechen. Es ist sichtbar, dass er den König, der König aller Könige liebt und dass er euch segnet. Dass man das spürt, dass man das seht und hört, aber auch spürt, ihr seid eine Familie Gottes. Hier ist Königreich Gottes sichtbar, wahrnehmbar. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott möchte, dass ich euch das zuspreche und euch ermutige, geht weiter in dem. Und das andere Wort, das ich hatte, das war in der Offenbarung 2, das Wort an die Gemeinde von Philadelphia. Es entspricht ja dem, der Bruderliebe, der Schwesterliebe. Und dort sagt, dass ich euch das richtig sage, das Wort aus Offenbarung 3, Vers 8, ich kenne eure Werke, siehe, ich habe vor euch eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn ihr habt eine kleine Kraft und habt mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das möchte ich euch weitergeben als ein Licht auf einem Wege, dass ihr an dem festhaltet und dass ihr das erleben dürft. Ihr müsst nicht immer die Stärksten sein, die Größten. Nein, ich glaube genau in dem, das mir eingesteht, wir haben nicht diese Kraft, wir sind nicht fähig. Aber weil Gott mit uns ist, sind wir befähigt dazu, Werke zu tun, die viel größer sind, als wir uns vorstellen könnten. Und in dem zu gehen, weil er euch die Türen öffnet und sie niemand schließen kann. Wenn Gott für euch ist, wer kann gegen euch sein? Wenn Gott für euch ist, wer kann gegen euch sein? Und nichts kann euch von seiner Liebe, von seiner Treue trennen. Er ist gut. Unsere Gemeinde heißt ja Immanuel. Da spreche ich euch zu. Immanuel, Gott ist mit euch. Amen.
Ja, das hat sie super gemacht. Darum habe ich ihr das überlassen. Das macht sie viel besser als ich. Aber ich schließe mich natürlich dem an, was sie gesagt hat. Ich habe nur eine kleine Rüge. In nachbarschaftlicher Freundschaft hätte doch eure Damenfußballnationalmannschaft gegen uns unentschieden spielen können und die Franzosen rausschmeißen, oder? Oder habt ihr da keinen Einfluss gehabt? Okay, ich vergebe euch. Okay. Ich danke ganz herzlich auch für den wunderbaren Lobpreis. Ich hätte noch stundenlang weitermachen können. Aber ich denke, ich habe auch noch etwas. Eine Ermutigung für euch, einen Input für euch für die Ferienzeit. Und zwar ist es etwas, das uns Gott vor einigen Monaten persönlich und als Gemeinde einfach stark in den Fokus gerückt hat. Es geht ums Abendmahl. Und ich möchte mit euch jetzt heute Morgen, in diesen nächsten paar Minuten, einfach ein paar Gedanken teilen bezüglich dem Abendmahl. Ich denke, ihr alle kennt, wisst, worum es geht. Und trotzdem denke ich, es könnte noch einfach heute Morgen einen Anstoß geben zu diesem Thema. Wir haben seither als Gemeinde mal einfach eine Zeit lang regelmäßig in jedem Gottesdienst das Abendmahl gefeiert. Wir feiern es heute nicht mehr jeden Sonntag, aber wir feiern es an jedem Gebetstreffen. Proklamieren wir im Abendmahl, was Jesus getan hat. Und ich habe einfach erlebt, und persönlich machen wir das auch, in den Familien, im Restaurant, wenn wir miteinander Tischgemeinschaft haben, eben wenn gerade das Bedürfnis ansteht, dass wir Sieg brauchen, dass wir Durchbruch brauchen, dass wir Ermutigung brauchen, dann feiern wir dieses gewaltige Zeichen vor der Sicht- und unsichtbaren Welt des Abendmahls. Und darum möchte ich mit euch jetzt ein paar Gedanken darüber teilen. Ihr wisst ja die meisten Wunder von Jesus im Bereich, als er da unterwegs war auf dieser Erde, waren im Bereich der Heilungen. Weil es in der Natur von Gott liegt, zu heilen. In der Apostelgeschichte 10, 38, dort wo Petrus zu Cornelius kommt, stellt er Jesus folgendermaßen vor. Jesus, als einer, der umherzog und überall, wo er hinkam, Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. So hat Petrus Jesus beschrieben. Eine wunderbare Beschreibung. Und ihr wisst auch, als Gott sein Volk aus Ägypten herausführte, sorgte er, dass alle wohlbehalten und gesund rauskamen. Es steht zum Beispiel im Psalm 105, Vers 37, sein Volk aber führte er sicher aus Ägypten heraus, mit Silber und Gold beladen, können wir auch brauchen, oder? Ja. Und kein Strauchelnder war unter ihnen. Oder in einer anderen Übersetzung habe ich gefunden, nicht einmal Schwache oder Kranke gab es. Auch heute, das wisst ihr ja, ist es Gottes Wille zu heilen. Und ich habe auch keine Antwort, warum es immer noch Krankheit gibt bei uns und dass Christengläubige vorzeitig sterben. Da gibt es Geheimnisse. Da sage ich offen, da habe ich keine Offenbarung bis ins Letzte hinein. Aber ich denke, eine Antwort bekommen wir, wenn wir den biblischen Kontext anschauen, in dem Paulus über das Abendmahl schreibt an die Korinther. Und das wollen wir mal anschauen. 1. Korinther 11, dort sagt er im Vers 29 und 30, denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Damit meint er natürlich gestorben. Also, wenn wir jetzt diesen Text anschauen, dann gibt er eine Begründung an. Für Schwachheit, für Krankheit, für vorzeitiges Sterben. Er sagt da, diese Menschen, ein Grund könnte sein, dass sie den Leib des Herrn falsch beurteilen. Dass sie nicht wissen, was der Leib des Herrn für eine Bedeutung hat. Das heißt, sie haben keine Erkenntnis, keine Offenbarung, warum sie den Leib einnehmen sollen. Das heißt, warum sie Brot essen sollen. Und das sei der Grund oder ein Grund für Krankheit, Schwachheit oder vorzeitiger Tod. Jetzt, wenn wir den Umkehrschluss machen, und ich glaube, den darf man machen, können wir sagen, wenn wir wissen, was der Leib des Herrn bedeutet, dann ist das eine Quelle für Heilsein, für Gesundsein. Ich sage nicht für alle Situationen, aber es ist meiner Meinung nach eine Quelle oder meiner Erkenntnis nach eine Quelle für Heilsein und Gesundheit. Natürlich ist unser Dazutun auch wichtig, dass wir uns richtig gesund ernähren, dass wir uns bewegen, Sport betreiben. Das gehört dazu, aber wir sprechen ja jetzt über übernatürliche Versorgung, übernatürliches Eingreifen Gottes. Und ihr wisst ja, die erste Gemeinde nach Pfingsten, die hat das genommen, dieses Wort, und hat das auch umgesetzt. Es heißt dort in Apostelgeschichte 2,42, dass sie Gemeinschaft beständig in der Lehre der Apostel beisammen waren, in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und dann heißt es ein paar Verse später, heißt es, und dass durch die Hände oder durch das Wirken der Apostel Zeichen und Wunder geschahen und Menschen dazugekommen sind. Ich denke, in der Gemeinde heute ist Erkenntnis da über Lehre, dass Lehre wichtig ist, auch dass Gemeinschaft wichtig ist, auch dass Gebete wichtig sind. Aber dazu gehört auch das Brechen des Brotes, das Feiern, das Zelebrieren, würde ich fast sagen, des Abendmahls. Und weil das meiner Meinung nach ein wichtiges Mittel ist, in dem sich Gott verherrlichen will und in dem Gott uns segnen will, ist es auch umkämpft. Also ein Mittel des Teufels war, eine komische Lehre da in den Leib hineinzubringen, diese sogenannte Transsubstantation, dass man da irgendwie sagt, plötzlich verwandelt sich das Brot in den Leib und der Wein ins Blut Jesu. Oder dann eben ein anderes Mittel ist, dass man um dieses Abendmahl so etwas Mystisches macht, nur für ganz Heilige. Dass man diese Stelle, vorgelesen habe, dass man da den Menschen eine falsche Angst ins Herzen pflanzt, dass sie nur kommen können, ich komme dann später noch darauf, wenn sie absolut im Reinen sind mit Gott. Das steht hier nicht, meiner Meinung nach. Wir schauen das noch an. Ich glaube, dass Gott heute die wahre Bedeutung und Kraft des Abendmahls für die Gemeinde wiederherstellt, damit sein Volk den Leib richtig beurteilt, wenn es zum Tisch des Herrn kommt. Ihr wisst ja alle, und das haben wir jetzt auch gesungen, und das proklamieren wir immer wieder, im Tod von Jesus Christus liegt unsere vollkommene übernatürliche Versorgung. Dank der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Also Paulus sagt uns da, dass die Beurteilung des Leibes wichtig ist. Nicht des Blutes, des Leibes. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, wenn wir über das Abendmahl nachdenken, es gibt zwei Elemente. Es gibt den Leib, das Brot und es gibt das Blut. Und das Blut war für die Korinther kein Problem, die Bedeutung des Blutes. Und das ist auch für die meisten Christen kein Problem. Denn sie wissen, das Blut Jesu hat uns gereinigt, hat uns von den Sünden erlöst, hat uns die Sünden vergeben und hat uns gerecht gemacht, um jederzeit mit Kühnheit, mit Frohgemut vor den Thron Gottes zu kommen. Das wissen wir alle, das ist ganz klar. Das wussten auch die Korinther. Aber sie hatten Probleme mit dem Leib. Also nur zum Blut will ich noch zwei Bibelstellen zitieren, einfach, dass das Wort Gottes da auch Kraft hat, jetzt gerade in diesem Moment das zu tun, was es sagt. Kolosser 1,14 steht, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Oder in Epheser 1,7, in ihm, Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist das Blut. Das Blut Jesu, das ist eine mächtige Waffe. Mit dem Blut Jesu, Jesus ist mit seinem Blut in die Gerichtszelle des Himmels gegangen und hat es dort versprengt. Das spricht für uns. Der Teufel mag uns anklagen, wie er will. Das Blut Jesu hat uns gerecht gemacht. Halleluja. Und das haben wir, die meisten von uns haben das verstanden. Aber was ist die Bedeutung des Leibes? Dazu ist es nötig, dass wir wissen, was das Brot darstellt. Und ich habe eine interessante Szene gefunden in der Bibel, wo Jesus auf irgendeine Art und Weise Brot im Zusammenhang mit Heilung bringt. Ich möchte die mit euch lesen. Wir finden sie in Markus 7. Markus 7. Verse 24 und folgende. Markus 7. Ich lese mal diese Passage. Von dort aber brach er auf, Jesus, und ging weg in das Gebiet von Tyrus. Und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfahre. Und er konnte nicht verborgen sein. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizerin von Geburt, und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr, es kommt, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber antwortete und spricht zu ihm, ja, Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und der Dämon ausgefahren. Also wenn wir jetzt das genau anschauen, dann sie kommt und bittet ihn um Heilung ihrer Tochter. Und er sagt zu ihr, es ist nicht richtig, das Brot der Kinder den Hunden vorzuwerfen. Und jetzt interpretiere ich, das Brot der Kinder ist Heilung, symbolisch für Heilung. Und die Hunde sind die Heiden. Also Jesus sagt mit anderen Worten, Heilung, liebe Frau, Heilung ist zuallererst für das Bundesvolk Gottes da und nicht für die Heiden. Und dann sagt sie, aber nur ein Krumen genügt mir. Dann sagte, okay, dein Glaube bringt Frucht und Heilung geschah. Also aus diesem Ereignis kann man herausinterpretieren einen Zusammenhang zwischen Brot essen, Brot einnehmen und Heilung in Empfang nehmen. Und ich glaube, als Jesus mit seinen Jüngern das erste Abendmahl feierte, haben die Jünger das verstanden. Denn sie waren ja mit ihm unterwegs und sie haben erlebt zum Beispiel, dass da eine Frau kam, im Gedränge drin, die seit 12 Jahren unter Blutfluss litt und ihr ganzes Vermögen ausgegeben hat, um heil zu werden, keine Heilung empfing, jetzt keine Finanzen mehr hatte und sie ging in ihrer Verzweiflung auf ihn los und hat ihn nur angerührt. Und die Kraft ging von Jesus aus, von seinem Körper, durch das Gewand hindurch. Und die Frau war geheilt. Oder der Arzt Lukas, ein Arzt, der schreibt in Lukas 6,19, und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Das haben die Jünger erlebt. Und für sie war, ich denke, war es klar, als er beim Abendmahl, am Passamahl, das Abendmahl einführte und sagte, nehmt und esst, dies ist mein Körper, dies ist mein Leib, dass sie gewusst haben, ah genau, von seinem Leib ist Heilung geflossen, ist Wiederherstellung geflossen. Ihr wisst ja, sie am Passafest feierten die Juden dieses Mal mit Matze. Ihr kennt das, glaube ich, alle. Dieses spezielle Brot. Aber für mich ist das auch ein wunderbares symbolisches Bild für den Körper von Jesus. Ungesäuertes Brot, ohne Sauerteig. Sauerteig steht für Sünde. Jesu Körper war rein, sündlos. Dann wurde diese Matze gebacken. Jesus war im Feuer des Zornes Gottes über unsere Sünde. Er hat diese Hitze austragen, aushalten müssen an unserer Stelle. Und dann ist die Matze noch, hat so Löcher und Striemen. In Jesu Seite wurden Löcher gebohrt und sein Körper wurde mit Peitschen misshandelt, sodass Striemen sichtbar waren. Also das war dann für die, eben diese Matze ist ein wunderbares Bild für das, was, für ein symbolisches Bild für den Körper von Jesus. Und für mich ist deshalb das Abendmahl eine wunderbare Einladung gemäß Jesaja 53 zum Tausch am Kreuz. Er hat unsere Leiden getragen. Er hat unsere Schwachheiten getragen, unsere Gebrechen getragen. Wegen unserer Sünde lag die Strafe auf ihm. Wir empfangen Frieden, Gerechtigkeit. Er wurde bestraft. Das ist im Abendmahl drin wunderbar, sichtbar, manifestiert. Er trug nicht nur unsere Sünden, er trug auch unsere körperlichen Gebrechen und Krankheiten. Und ich gehe jetzt wieder zurück auf die Stelle im 1. Korinther 11. Dort steht im Vers 26, sagt da Paulus zu den Korinthern, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Also, wenn wir das feiern miteinander, dann ist das eine wunderbare Proklamation von dem, was Jesus durch seinen Tod bewirkt hat. Und mir ist da sofort die Stelle in Kolosser 2,15 in den Sinn gekommen. Dort steht, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz die finsteren Mächte und Gewalten völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert hat. Darum sagt da Paulus, feiert das Abendmahl, verkündigt immer wieder diesen Sieg von Golgatha, was Jesus durch seinen Tod vollbracht hat. Er hat die Mächte der Finsternis zur Schau gestellt. Das heißt, er hat sie blamiert. Sie haben eine 2 auf dem Rücken. Feiern des Abendmahls bedeutet Proklamation der Entwaffnung der dämonischen Herrscher und Mächte. Und darum ermutige ich euch, gerade auch in dieser Ferienzeit, feiert das Abendmahl in euren Häusern so oft, wie ihr es braucht. Es gibt Wochen, da feiern wir es jeden Tag, weil wir es brauchen. Es gibt sogar Menschen, die feiern es mehr als einmal. Wichtig ist, dass es nicht ein Ritual wird, einfach so. Aber feiert das Abendmahl, so oft ihr es braucht. Einfach wie eure Situationen sind. Und als Gläubiger an Jesus bist du gemäß 1. Petrus 2,9 als Priester, als Teil eines königlichen Priestertums berechtigt, bevollmächtigt, das zu tun. In der Gemeinde, denke ich, ist es richtig, wenn der Pastor oder die Ältesten das einsetzen, aber zu Hause ist es dein Teil. Und ich ermutige euch, einfach das immer wieder zu tun und so in eurem Haus auszudrücken, wer Herr ist in diesem Haus und wem ihr glaubt und wem ihr vertraut, egal wie die Umstände sind. Gerade wenn es drunter und drüber geht, ist das so ein gewaltiges Zeichen und hat so Kraft und ermutigt einen, daran festzuhalten. Jesus ist Sieger. Jetzt noch komme ich zum Schluss noch auf eine Taktik des Feindes, Christen von diesem Abendmahl fernzuhalten, indem er ihnen einbläut, sie seien nicht würdig, das Abendmahl zu feiern. Das ist meiner Meinung nach eine falsche Interpretation von den Versen 29 und 30. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Ich denke, wenn wir hier jetzt das so interpretieren, unwürdig heißt Sünde im Leben haben. Ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist. Denn wir alle sind Sünder und wir wissen, genau dafür ist Jesus gestorben. Und genau das feiern wir ja im Abendmahl. Und es gibt Christen, die hintersinnen sich. Und sagen, lieber gehe ich nicht ans Abendmahl, dass ich nicht das Gericht auf mich ziehe, weil vielleicht irgendwo noch Sünde ist in meinem Leben. Und meiner Meinung nach ist das hier nicht gemeint. Das unwürdig bezieht sich aufs Essen. Paulus sagt hier, auf unwürdige Art und Weise essen. Nicht in unwürdigem Zustand essen, sondern auf unwürdige Art und Weise das Abendmahl einnehmen. Und gemäß 29b machen wir das, wenn wir den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen. Und nicht, weil wir vielleicht noch Sünde haben im Leben. Er sagt dann, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen, wenn ihr den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Habt ihr es verstanden? Es geht hier nicht um sündlos sein oder irgendwo da noch Sünde im Leben haben, sondern es geht darum, den Leib des Herrn so beurteilen, wie wir es jetzt miteinander getan haben, dass von diesem Leib Wiederherstellung und Heilung fließen kann. Also, unwürdig das Abendmahl, das Brotessen heißt, es ist ein bloßes Ritual, weil wir nicht erkennen, was das Brot bedeutet. Oder wie da hier bei den Korinthern, um satt zu werden. Die sind gekommen und haben da Hunger gehabt und haben das Stück Brot als Nahrungsaufnahme betrachtet. Das war das Problem der Korinther. Das war ihre Unwürdigkeit und nicht vielleicht irgendwo noch nicht ganz mit Jesus im Reinen zu sein. Das steht ein bisschen früher im 11. Kapitel. Dort sagt er im Verse 20 bis 22, wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Und so weiter. Also da spricht er dieses Problem an, dass ein Teil der Korinther das Abendmahl missbraucht hat, um den Bauch zu füllen und den Wein, um den Durst zu stillen. Jesus will, dass wir das Brot nehmen und glauben, dass sein Leib zerbrochen wurde, damit unser Körper gesund gemacht werden kann. Wenn wir es so verstehen, nehmen wir auf würdige Weise am Abendmahl teil. Das ist meine Überzeugung, dass das so ist. Dann noch zum Schluss. Hier spricht er ja vom Gericht. Denn wer isst und trinkt, Vers 29, isst und trinkt sich selbst Gericht. Das griechische Wort, das hier steht, kann man auch übersetzen, zieht sich ein göttliches Urteil zu. Und ich glaube nicht, dass es hier um Himmel und Hölle geht. Ich glaube nicht, dass hier der Paulus sagt, da geht es um den Zorn Gottes, der über der Sünde ist. Ich glaube eher, dass es da darum geht, dass das Gericht oder das göttliche Urteil weiter wirken kann, dieser Art Fluch, der über Adam gekommen ist, als er gegen Gott rebellierte und sündigte. Und ihr wisst, eine Folge davon war Krankheit und war Tod. Das war ein göttliches Urteil. Und ich glaube, dass das Wort Gericht hier dieses göttliche Urteil meint. Wenn wir also nicht in der richtigen Art und Weise erkennen, was das Abendmahl bedeutet, dann sind wir wie nicht fähig, dass dieses göttliche Urteil gestoppt werden kann. Sondern dass es weiter sein Unwesen treibt. Also dieses göttliche Urteil. Ich bringe noch ein Bild. Ich weiß, durch Adam aß eine Frucht. Und durch dieses Essen einer Frucht ist der ganze Fluch losgelöst worden. Und jetzt kommt Gott in der Liebe und Barmherzigkeit seines Sohnes und sagt, Mensch, iss. Und wenn es nur ein Krümel ist, iss meinen Leib. Und der Fluch wird gestoppt. Und Segen wird freigesetzt. Mir gefällt dieser Vergleich. Durch unser Essen des Leibes von Jesu hat uns Gott ein Mittel gegeben, damit der Fluch, der durch das Essen dieser Frucht von Adam in die Menschheit gekommen ist, dass der gestoppt werden kann. Nimm's im Glauben, prüfe es, frag Jesus. Und Jesus wird dich da weiterweisen. Und wenn da etwas von mir drin war, das menschlich ist, dann wird er dir das zeigen. Aber ich glaube, dass Gott der Gott ist, der den Johannes im 3. Johannesbrief Vers 2 sagen ließ, ich will, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, so wie es deiner Seele gut geht. Das ist unser Gott. Und ich glaube, dass das noch heute sein Wille ist. So ermutige ich euch noch einmal. Probiert das aus. Nehmt dieses wunderbare Zeichen. richtet in euren Häusern, in euren Ehen, in euren Familien, richtet diese Proklamation auf, dass Jesus die Mächte der Finsternis zur Schau gestellt hat. Noch zwei praktische Hinweise. Wenn wir das feiern jeweils, dann stelle ich mir das vor, dann wie meine körperlichen Gebrechen jetzt einfach auf den Leib Jesu. Ich transferiere ihn in meiner Vorstellung. Ich hatte Probleme mit dem kleinen Finger, da habe ich regelmäßig das gesagt, dieser kleine Finger, den lege ich jetzt auf den Körper von Jesus Christus. Oder andere Gebrechen. Ganz bewusst habe ich mir das vorgestellt. Im Glauben, das gebe ich jetzt Jesus ab. Meine Gebrechen, mein kaputter Finger, und ich empfange von ihm Heilung, einen neuen Finger. Ein zweiter Tipp, das können wir auch stellvertretend tun. Wir tun das jedes Mal für unsere ganze Familie. Als Vater und Mutter, als Großmutter und Großvater hast du meiner Meinung nach Berechtigung für diesen priesterlichen Dienst. Und wir bringen alle die Leiden, alle die Gebrechen unserer ganzen Sippschaft und legen sie so auf Jesus. Und dann noch einen dritten Tipp, den habe ich Bill Johnson abgekupfert. Er hat das mal erzählt an einem Leitertreffen. Und das mache ich seither jetzt auch. Und das ist jetzt Heilung für mein Herz. Ich segne jedes Mal all die Menschen, von denen ich weiß, dass sie etwas gegen mich haben. Dann segne ich sie und wünsche ihnen für jeden Bereich ihres Lebens Erfolg und Wohlergehen. Und wisst ihr was? Ich werde frei. All die Schmerzen, die Seelenschmerzen, die so in mein Leben immer hineinkommen wollen, die gehen weg. Mir tut's gut und Ihnen tut's gut. So wünsche ich euch von Herzen eine gesegnete Sommerzeit. Amen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Angebot in deinem Sohn Jesus Christus. Danke dir, dass du ihn hingegeben hast für uns. Danke für das Lamm Gottes, das unsere Schuld weggenommen hat. Danke, dass wir nicht mit Silber und Gold erkauft worden sind, sondern mit dem Blut eines kostbaren Lammes. Danke für diese Erlösung, für diese Befreiung. Danke für dieses Vorrecht. Danke auch für das Zeichen, dass wir das immer wieder feiern dürfen. Und ich bitte jetzt um den Segen für uns alle, dass wir den ganzen Reichtum deiner Versorgung, deiner übernatürlichen Versorgung empfangen dürfen. Ich segne euch einfach mit auch Hunger und einem Sehnsucht nach mehr von Gott. Ich segne euch, dass ihr Gott auf die Probe stellt. Und ich segne euch, dass ihr dran bleibt, dass ihr nicht aufgebt, sondern dass ihr euch vom Geist Gottes führen lässt, der euch in alle Wahrheit hineinführt. Ihr, eure Ehen, eure Familien sollen gesegnet sein. Und wenn ihr gesegnet seid, ist Wiener Neustadt gesegnet. Amen.